Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mit Martin Winkelheide. Guten Morgen, willkommen zur Sprechstunde. Medikamente können helfen, wieder gesund zu werden oder auch chronische Beschwerden zu lindern, aber nur dann, wenn sie auch eingenommen werden. Nicht alle Medikamente, die von Ärztin oder Arzt verordnet und in der Apotheke dann abgeholt werden, werden auch tatsächlich genommen. Manchmal ist die Sorge vor möglichen Nebenwirkungen größer als die Hoffnung auf den Nutzen. Manchmal verunsichert auch die Lektüre des Beipackzettels mehr, als sie hilft. Was müssen Patienten wissen über die richtige Medikamenteneinnahme? Worüber sollten sie mit ihrem Behandler, ihrer Behandlerin oder mit dem Apotheker oder der Apothekerin unbedingt sprechen? Worauf kommt es an, damit ein Medikament auch wirkt und hilft? Arzneimittel und Patientensicherheit, Medikamente richtig einnehmen, das ist unser Schwerpunktthema heute. Wenn Sie Fragen haben oder von Ihren persönlichen Erfahrungen berichten mögen, dann können Sie anrufen 00800 44 64 44 64. Das ist die Nummer des für Sie kostenfreien Hörertelefons. Ich werde die Nummer im Laufe der Sendung noch ein paar Mal wiederholen. 00800 44 64 44 64. Sie können uns auch gerne schreiben. Sprechstunde@deutschlandfunk.de ist die Adresse und denken Sie bitte daran, wenn Sie zurückgerufen werden mögen, schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer in die Mail hinein. Um 10.35 Uhr haben wir die aktuellen Informationen für Sie vorbereitet aus der Medizin. Ein Thema: Omikron oder Delta, wie sieht die richtige Behandlung aus? Und PCR-Test positiv, was nun, was tun, wie leichte Covid-19-Verläufe ambulant behandelt werden können. Nach den Nachrichten um 11 Uhr schauen wir uns einen besonderen Aspekt unseres Schwerpunktthemas Arzneimittel und Patientensicherheit an. Es geht um das Risiko, das von manchen Medikamenten ausgeht, die eben ein Suchtpotenzial haben. Wir sprechen über Medikamentenabhängigkeit und über Wege aus der Sucht. Danach widmen wir uns wieder ganz Ihren Fragen, Ihren Berichten zum Thema Medikamente richtig einnehmen. Und zwar der Überblick. Ich darf Ihnen unseren heutigen Experten vorstellen, Professor Bernd Mühlbauer. Er ist Direktor des Institutes für klinische Pharmakologie am Klinikum Bremen-Mitte. Schönen guten Morgen, Herr Professor Mühlbauer.
Guten Morgen, Herr Winkelheide.
Wie schaut das aus? Gibt es eigentlich Zahlen oder Erfahrungen, wie viele Medikamente nicht eingenommen werden?
Also genaue Zahlen darüber gibt es leider nicht, aber es ist doch ein erheblicher Teil und Sie können jeden Apotheker, jede Apothekerin in der Apotheke um ihre Ecke fragen. Und es ist ein alltägliches Phänomen, dass die Kunden und die Kundinnen jede Woche passiert das mindestens einmal mit einer ganzen Tüte ungeöffneter Medikamentenpackungen in der Apotheke erscheinen. Im übrigens falschen Irrglaube, dass nur die Apotheke Arzneimittel entsorgen dürfe. Und manchmal fragen die Apothekerinnen und Apotheker ganz verwundert oder regelmäßig, warum holen Sie denn überhaupt die Medikamente bei uns ab, wenn Sie eigentlich sowieso schon wissen, dass Sie sie nicht einnehmen werden?
Was läuft da falsch? Also woran liegt das? Gibt es da dieses Unbehagen, dass Medikamente eben neben den Wirkungen auch Nebenwirkungen haben? Oder ist da in der Kommunikation mit dem Arzt was schiefgelaufen?
Da würde ich mal sagen, das hat auf jeden Fall einen wesentlichen Grund, diese Kommunikation mit den Ärzten auf der einen Seite. Und natürlich ist die andere Sache ein bisschen die Höhe des Leidensdruckes. Also wenn ein Mensch Schmerzen hat, wenn er echte akute Beschwerden hat, dann ist die Einnahmetreue, wie wir das so schön nennen, die Compliance bei annähernd 100%, weil er hat ja tatsächlich einen akuten Druck. Aber wenn es zum Beispiel präventive Medikamente sind, zum Beispiel zur Behandlung des hohen Blutdrucks, da hat er ja sozusagen in der akuten Sekunde keinen wirklichen Gewinn. Er spürt keine Verbesserung, außer dass er vielleicht sieht, dass die gemessenen Blutdruckwerte besser werden. Aber er hat sozusagen keinen unmittelbaren Gewinn. Und bei diesen Medikamenten ist die Chance, dass zum Beispiel die Lektüre der Beipackzettel, wo dann etwas über Nebenwirkungen steht, relativ groß, und dann steigen auch die Sorgen oder sie treten auch tatsächlich auf. Und genau dann ist der richtige Punkt, eigentlich mit dem Arzt, mit der Ärztin zu sprechen Und noch besser wäre es natürlich, wenn dieses Gespräch vorher stattfinden würde. Denn Nebenwirkungen, die auftreten in einer Situation, in der man darauf vorbereitet war und sich zum Beispiel keine Sorgen machen muss, weil der Arzt gesagt hat, naja, dann müssen wir die Dosis ein bisschen reduzieren und dann werden die tatsächlich besser oder wir wechseln auf ein anderes Medikament, alles kein Problem. Dann ist das natürlich eine sehr viel bessere Situation, als wenn man im stillen Kämmerlein sitzt und sich Sorgen macht, ob das Medikament, was da verschrieben ist, vielleicht mehr schadet als nützt.
Nun ist es ja im praktischen Betrieb beim Hausarzt so, dass Ärzte jetzt nicht immer wahnsinnig viel Zeit haben für ihre Patienten. Also ist alles eng getaktet und in der Regel endet dann das Gespräch mit dem Patienten oder der Patientin so, dass der Arzt sagt, so, ich schreibe Ihnen mal was auf und das wird Ihnen helfen und dann das Rezept kriegen Sie draußen. Das ist ja eigentlich nicht der ideale Weg, oder?
Ganz genau, da sprechen Sie sozusagen einen zentralen Tipp an, den ich bei dieser Geschichte habe. Wenn die Medikationsverschreibung, wie Sie eben das so wunderschön beschrieben haben, am Ende der Konsultation, die ja, wie Sie auch völlig richtig sagen, ich glaube in der Größenordnung zwischen 3 und 7 Minuten dauert im Durchschnitt, passiert, dann ist ja eigentlich schon alles gesagt und der nächste Patient hat schon die Türklinke in der Hand, dann ist das eigentlich zu spät. Und dementsprechend sollte man das Thema Arzneimittel wirklich in die Mitte von dieser Konsultation bekommen. Und das liegt auch ein bisschen an der Patientin, am Patienten, dass sie aktiv das ansprechen muss. Herr Doktor, ich habe im Beipackzettel gelesen, dass. Oder ich habe das Gefühl, dass ich irgendwas empfinde, was ungewöhnlich ist. Und wir dürfen nicht vergessen, dass über 90% aller Erkrankungen des Menschen mit Arzneimittel behandelt werden. Das heißt also, das ist die typische therapeutische und die überwiegende therapeutische Maßnahme. Und das darf eben nicht sozusagen zum verabschiedenden Händedruckgeste werden. Und hier habe ich noch was aufgeschrieben, das nehmen Sie irgendwie einmal am Tag oder zweimal. Das ist natürlich ganz schon schlecht, aber es liegt auch ein bisschen an den Patientinnen und Patienten. Sie müssen aktiv sagen, Herr Doktor, ich möchte gerne mit Ihnen über dieses Medikament sprechen.
Sie haben vorhin schon gesagt, es wäre natürlich gut, wenn Patientinnen und Patienten vorbereitet werden auf Nebenwirkungen, die auftreten können. Nun gibt es ja verschiedenste Nebenwirkungen, die Medikamente haben können. Häufige Nebenwirkungen, die manchmal zuweilen ja auch ganz harmlos sein können oder eben seltene, die gravierend sind. Sollten beide angesprochen werden, entweder von dem Patienten selber oder vom Arzt?
Also das empfehle ich in Fortbildungen für Ärzte oder Medizinstudenten, die sich auf den ärztlichen Beruf vorbereiten, dass man zu jedem typischen Medikament, was man in der, ich nenne es immer die gedankliche Schublade hat, Das ist ja eine überschaubare Anzahl von den Medikamenten. Das sind ja keineswegs die Tausenden, die es überhaupt auf dem Markt gibt, sondern das sind einige zig, die man so im täglichen Alltag verschreibt. Da empfehle ich, dass die Ärztinnen und Ärzte einerseits die typischen und häufigen, auch harmlosen, aber vielleicht ein bisschen in der Empfindung störenden, also Befindlichkeitsstörungen hervorrufenden Nebenwirkungen kennen und dann natürlich aber auch die gefährlichen und seltenen. Und über beides sollte man sprechen, damit das Arzt-Patienten-Verhältnis, dieses Vertrauensverhältnis nicht erschüttert wird. Denn ein guter Arzt ist natürlich für den Patienten empfunden ein Arzt, der über die therapeutische Maßnahme, ist gleich das Medikament, gut Bescheid weiß und den Patienten gut vorbereitet hat.
Nun sind Beipackzettel ja oft nicht super übersichtlich und man hat den Eindruck, bei alten Mitteln ist die Liste der Nebenwirkungen oft viel, viel länger als bei neueren Mitteln. Was heißt das eigentlich? Sind die alten Mittel schlechter?
Nein, das ist natürlich nicht der Fall. Das kommt einfach aus der historischen Entwicklung der Kenntnis um Nebenwirkungen von Medikamenten. Am Anfang haben wir ja nur die Daten aus den sogenannten Zulassungsstudien. Das heißt, einige tausend, im besten Fall vielleicht sogar mal 15.000 Patienten haben in einer klinischen Studie dieses Medikament eingenommen. Und da sieht man ja schon die Zahlengröße. Wenn wir von irgendwie sehr, sehr seltenen Nebenwirkungen reden, dann ist das mal, sagen wir, durchaus bei 1 zu 10.000, also einem in 10.000 Fällen. Und dann sagt einem der Statistiker, ja, da brauchen wir also schon mal mindestens 3 gemeldete Nebenwirkungen, damit wir so ein gewisses Signal haben. Und das bedeutet, dass man seltene Nebenwirkungen in den klinischen Studien, in den Zulassungsstudien eigentlich selten oder sogar nie findet. Und danach kommt das sogenannte Spontanerfassungssystem, also auf Neudeutsch Pharmakovigilanz. Hier müssen dann die Behörden, die Zulassungsbehörden wie das Paul-Ehrlich-Institut oder das BfArM, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, alle Informationen sammeln, die so im täglichen Gebrauch mit diesem Medikament entstehen, zunächst mal als Signale. Und wenn das dann sich ein bisschen verdichtet, dann wird daraus eine Nebenwirkungskenntnis. Und diese Beipackzettel für die ärztlichen Fachkreise heißen die Fachinformationen, nehmen natürlich dann durch die, sagen wir, jährliche oder zweijährliche Überarbeitung dieser Dokumente natürlich die Informationen dann zu. Das heißt also, die Länge einer Nebenwirkungsliste heißt keineswegs, dass dieses Medikament definitiv und endlich abschließend mehr Nebenwirkungen hat als ein anderes, sondern es ist einfach länger im Markt und es hat mehr Zeit, Signale zu erzeugen, die auf Nebenwirkungen hindeuten.
Nun sind die Beipackzettel in Bezug auf die Nebenwirkungen ja ein bisschen übersichtlicher geworden, auch dadurch, dass eben auch eine Einschätzung gegeben werden muss, wie häufig eine Nebenwirkung ist. Wenn da steht, eine häufige Nebenwirkung, heißt das Wahrscheinlichkeit 1 zu 100, dass es auftaucht?
Naja, das ist da schön abgestuft, ne? Das ist gelegentlich und häufig ist bis 1 zu 10 und gelegentlich 1 zu 100, selten 1 zu 1000, sehr selten 1 zu 10.000. Das sind natürlich riesige Spannen, weil das heißt dann von 1 zu 1000 bis 1 zu 10.000 heißen dann diese Bereiche. Aber trotzdem finde ich, kann der Patient oder die Patientin eine ganz gute Vorstellung entwickeln, wie wahrscheinlich das ist, dass ein Symptom, was er nicht kennt, eine Befindlichkeitsstörung, ob das mit dem Medikament was zu tun haben sollte. Und das Wichtigste ist, dass er das mit seiner Ärztin und mit seinem Arzt anspricht. Apothekerin und Apotheker sind natürlich auch eine Adresse für diese Fragen. Aber das Wichtigste ist eigentlich das proaktive Vorgehen, dass man sich, bevor man sich auf eine Arzneimitteltherapie, insbesondere eine dauerhafte, einlässt, dass man da eine gewisse Einschätzung hat, was kann mir auch an negativen Dingen dabei erfahren.
Viele Dinge im Backzettel sind ja relativ klar formuliert. Trotzdem gibt es immer noch ein bisschen Bewertungs- oder Verständnisspielraum. Fangen wir mal mit den ganz einfachen Sachen an. Wenn da steht, ich soll ein Medikament einmal am Tag nehmen, heißt das egal wann am Tag oder schon recht regelmäßig, damit der Wirkstoffspiegel im Körper auch gleich bleibt?
Also wenn da steht einmal am Tag, dann ist es in der Regel und es steht keine besondere, sagen wir, Zeitangabe dazu, dann ist es tatsächlich egal, wann man es einnimmt. Dann sollte man es aber immer zum gleichen Zeitpunkt. Also wenn man sich entscheidet, das mache ich immer nach dem Frühstück oder vor dem Frühstück um 8 oder um 9, wann immer der Lebensrhythmus das entsprechend entscheidet, dann sollte man das immer zum gleichen Zeitpunkt einnehmen, denn die Reichweite, die Wirkreichweite von diesem Medikament ist dann eben entsprechend so gut, dass eine einmalige Gabe ausreicht. Häufig gibt es aber aus pharmakologischen Gründen eine gewisse ein Zeithinweis, zum Beispiel ein Diuretikum, also ein wasserausscheidendes Mittel, was man zum Beispiel bei Herzinsuffizienz oder beim hohen Blutdruck einnimmt. Das sollte man natürlich tunlichst morgens einnehmen, weil man natürlich nicht unbedingt mit einem harntreibenden Medikament ins Bett gehen sollte. Das kann und wird die Nachtruhe natürlich stören. Das heißt aber, in diesem Fall würde das dann in dem Beipackzettel stehen. Nehmen Sie das einmal am Tag ein, vorzugsweise morgens.
Ja, der Hinweis nüchtern einnehmen. Viele machen das ja auch, dass sie dann aufstehen, die Tablette nehmen und dann frühstücken. sofort.
Ja, auch da muss man sagen, das wird bei der Zulassung von Arzneimitteln sehr genau überprüft, inwieweit die Nahrungsaufnahme, also die begleitende Zufuhr von Nahrung, die Resorption, also die Aufnahme in den Blutkreislauf stören könnte. Und wenn nichts steht bei dieser Angabe, dann ist es egal. Aber wenn da steht nach den Mahlzeiten, dann weiß man, dass das Medikament sogar besser aufgenommen wird, wenn im Magen tatsächlich schon was vorhanden ist. Das gibt es definitiv auch. Und da kann man sich schon sehr genau darauf verlassen, dass die Angaben, die da stehen, wie und wann es einzunehmen ist, das Medikament keineswegs zufällig sind, sondern dass das sehr genau untersucht wurde, Einfluss der Nahrungsmittel, Einfluss anderer Substanzen und dann eben auch die Zeitangabe.
Ja, oft, also vor allen Dingen bei Antibiotika steht das ja oft dann nicht mit Milch zusammennehmen oder keine Milchprodukte.
Da würde ich sogar ein allgemeines Gesetz draus machen. Milch ist grundsätzlich überhaupt keine gute Idee und Milchprodukte. In Milch und Milchprodukten ist eine ganze Menge an Calcium. Das ist auf der einen Seite ja wirklich sehr gesund und sollte man auch genügend zu sich nehmen, wenn man so an seine Knochen und seine Knochengesundheit denkt. Aber Calcium ist ein sogenannter Komplexbildner. Das bedeutet, es gibt eine ganze Reihe von Wirkstoffen, die mit den Calciummolekülen oder man muss genau sagen mit den Calciumionen sogenannte Komplexe bilden. Das bedeutet, die Konformation des Moleküls, des Wirkstoffmoleküls ändert sich und dann kann er nicht mehr resorbiert werden, also kann er nicht mehr durch die Magen- oder Dünndarmschleimhaut aufgenommen werden. Also Milch und Milchprodukte bitteschön grundsätzlich nicht als Begleitung zu einer Arzneimittelaufnahme.
Manchmal steht auch der Hinweis, nicht mit Grapefruit oder anderen Zitrusfrüchten oder Säften einnehmen. Verändert das die Aufnahme in den Körper
von dem Medikament? Ja, das ist ein ganz legendäres Beispiel. Grapefruit hat und eben so Substanzen, die in diesen Säften enthalten sind, also grundsätzlich in allen Zitrusfrüchten, aber am allermeisten im Grapefruit, hat eine Beeinflussung des sogenannten Zytochrom P450-Enzymsystems. Das klingt jetzt viel komplizierter, als es ist. Das ist eine Familie von Enzymen, vor allem in der Leber, die für den Abbau und die Umwandlung von Fremdstoffen wie Arzneimitteln verantwortlich ist. Und da kann diese Substanz im Grapefruitsaft ganz erheblich den Stoffwechsel beeinflussen und dementsprechend sollte man sehr vorsichtig sein, insbesondere wenn man Dauertherapie von Medikamenten hat, dass man dann Grapefruitsaft zu sich nimmt. Übrigens nicht als direkte Begleitung, sondern das ist dann tatsächlich die Anwesenheit dieser Substanz im Körper. Das heißt, wenn man da mal die Lust hat auf ein Glas Grapefruit oder ein Glas Orangensaft, überhaupt kein Problem. Aber Menschen, die irgendwie tatsächlich regelmäßig größere Mengen davon trinken, müssen damit rechnen, dass der Stoffwechsel von Medikamenten beeinflusst wird.
Hm. Idealerweise Medikamente mit Wasser einnehmen?
Das ist genau der richtige Tipp. Kann man sozusagen umgekehrt sagen, Milch bitteschön und Milchprodukte überhaupt nicht. Und Wasser ist immer genau das Richtige.
Kaffee ein Problem?
In der Regel nicht.
Hm. Manchmal steht der Hinweis, man sollte die Medikamente am besten stehend einnehmen und dann auch sich danach nicht hinlegen. Was ist das für ein Hintergrund? Oder was hat das für einen Hintergrund?
Ja, das gibt es. Das sind aber tatsächlich Ausnahmen. Ein typisches Beispiel dafür sind die sogenannten Bisphosphonate. Das sind Medikamente, die kennen alle Menschen, die eine Osteoporose haben, also eine behandlungsbedürftige Osteoporose. Und diese Medikamente sind sehr hilfreich. Sie haben allerdings die ganz unangenehme Eigenschaft, wenn sie an einer Schleimhaut unseres Magen-Darm-Systems anliegen über längere Zeit, dann kann das wie so eine Art Brennglaseffekt an dieser Stelle geben. Das kann also die Schleimhaut schädigen. Und deshalb sagt man, man sollte ein Bisphosphonat tatsächlich einnehmen und mit einem guten Schluck Wasser, also einem Glas Wasser, steht meistens in den Fachinformationen dabei. Und dann auch bitte schön ein bisschen in Bewegung bleiben, also nicht zum Beispiel gleich sich wieder ins Bett legen, in der Befürchtung, dass dann so eine Tablette an der Mageninnenwand anliegen könnte über längere Zeit und da tatsächlich einen ganz begrenzten Schaden machen. Das sind aber tatsächlich Ausnahmen. Typisches Beispiel sind die Bisphosphonate.
Ja. Sie haben vorhin schon gesagt, viele Medikamente werden über die Leber verstoffwechselt, also eigentlich aktiv gemacht dann. Wenn man im Netz unterwegs ist, dann findet man sehr häufig auch beworben Tests, wo man sozusagen gucken kann, wie gut verstoffwechsel ich Medikamente, also welche genetischen Voraussetzungen habe ich dafür. Sind solche Tests sinnvoll machen oder sind die einfach nur teuer?
Also sie sind auf jeden Fall teuer und sinnvoll sind sie in extrem wenigen Ausnahmen. Ich rate also wirklich fast grundsätzlich davon ab, wenn nicht eine spezifische Fragestellung ist, die muss man aber auch mit dem Arzt klären. Die kosten ja wirklich Hunderte von Euro, diese Tests. Und das Problem an der Geschichte, die fußen immer auf einer bestimmten richtigen Information, wissenschaftlichen Information, aber die klinische Relevanz, was also am Ende des Tages an Nutzen für den Patienten übrig bleibt, ist in den seltensten Fällen wirklich nachgewiesen und oft sehr, sehr fragwürdig.
Medikamente richtig einnehmen, unser Schwerpunktthema heute in der Sprechstunde. Unser Experte, Professor Bernd Mühlbauer, Direktor des Instituts für klinische Pharmakologie am Klinikum Bremen-Mitte, uns zugeschaltet. Und es sind eine Menge Fragen aufgelaufen. Herr Mühlbauer, eine wichtige Frage hat eine Hörerin per Mail uns geschickt. Und zwar geht es darum, Tabletten zu teilen. Kann man das machen, ohne dass die Wirkung irgendwie beeinträchtigt wird? Oder kann man das gar nicht so generell sagen? Hängt das von den Medikamenten jeweils ab?
Ja, da haben Sie genau das Richtige gesagt. Das hängt sehr vom Medikament ab. Und ich würde schon fast sagen, Gemeinheit ist, wenn eine Tablette eine Rille hat, die wie eine Bruchrille ist, dann heißt es nicht notwendigerweise, dass das ein teilbares Medikament ist.
Ah, okay.
Da hilft nichts anderes als die Packungsbeilage durchzulesen. Da stehen manchmal Hinweise darin, zum Beispiel die Tablette darf nicht zerteilt oder zerkaut werden. Da sind dann sogenannte galenische Spezialitäten dabei. Das heißt, Galenik ist das Fachwort für die praktische Herstellung, also das Formen einer Tablette und die Ummantelung. Wenn man zum Beispiel eine Tablette hat, die eine retardierte Form, also eine langsame Freisetzung über den ganzen Tag beabsichtigt, da sind da oft zum Beispiel sogenannte Mikropellets drin. Das bedeutet, dass der Wirkstoff nicht einfach frei ist, sondern dass der Wirkstoff ummantelt ist und das mit verschiedenen Ummantelungen, die dann entsprechend in der Dünndarmflüssigkeit sich nach und nach und eben gezeitet und getaktet freisetzen. Das heißt also, das kann man überhaupt nicht verallgemeinern. Man muss tatsächlich die Apothekerin und den Apotheker fragen. Manchmal steht es auch in der Packungsbeilage. Nicht jedes Medikament ist teilbar und leider, wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, wenn da eine Bruchrille ist oder manchmal sind da auch sozusagen eine Viertelbarkeit, das gibt ganz viele Medikamente, die tatsächlich so zu teilen sind, aber keineswegs alle und das Vorhandensein einer Rille heißt nicht automatisch, es ist zu teilen.
Hm. Weil viele haben ja Probleme beim Tablettenschlucken oder und sagen dann, naja gut, dann einmal einfach durchteilen in zwei Portionen, kriege ich schneller, besser runter. Also das auf keinen Fall machen, ohne vorher mit dem Apotheker oder der Apothekerin gesprochen zu haben oder mal wirklich in dem Beipackzettel dann auch nach dem Hinweis zu suchen, ob man das überhaupt machen kann.
Ganz genau.
Am Telefon Frau Hagen, schönen guten Morgen aus der Nähe von Oldenburg.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen, bitte sehr.
Ich habe mal eine Frage. Makuma und Ramipril, darf man das zusammennehmen?
Sie meinen zusammen, also gemeinsam oder ob man das zeitversetzt nehmen sollte?
Zeitversetzt nehmen soll.
Das kann man ganz schnell beantworten. Da gibt es kein Problem, das gemeinsam zu nehmen.
Und
okay.
Einnahme besser vor oder nach den Mahlzeiten oder ist das auch wurscht?
Das ist in diesem Fall auch relativ egal. Bei Marcoma sollte man nochmal das erinnern, was wir vorhin schon mal gesagt haben, bitte nicht mit Milch.
Ja. Fragen? Ist Ihre Frage beantwortet damit?
Meine Frage ist beantwortet, aber ich hatte mit Ihrer Kollegin schon eben telefoniert und gesprochen. Ich finde immer so, bei älteren Menschen, die müssen ja oft auch einen Arzt mal wechseln zum Facharzt. Und dann gibt es hier noch eine Tablette dazu und dann sind die irgendwann auf 12, 13 Tabletten. Ich hatte auch Schwiegereltern und Eltern. Meine Eltern waren zwar nicht so betroffen, aber meine Schwiegermutter zum Beispiel. Manchmal denke ich, müsste mal wieder ein altes Medikament abgesetzt werden. Das wird dann ganz oft vergessen, wieder in der alten Arztpraxis. Dann sind die irgendwann bei 15 Tabletten am Tag. Und wenn man dann sagt, oh, da war doch noch was.
Herr Mühlbauer, das ist ja tatsächlich ein Problem.
Das ist ja geradezu sozusagen eine Steilvorlage für den Pharmakologen. Da bin ich der Hörerin wirklich sehr dankbar. Da sprechen wir über dieses Problem der Multimedikation, also dass sehr viele Medikamente bei einem Patienten sozusagen akkumuliert sind. Und da ist meine Empfehlung, dass tatsächlich dieser Medikationsplan, der muss wirklich in die Hand eines Kollegen, einer Kollegin, selbst wenn selbstverständlich der eine oder andere Facharzt, die Fachärztin auch mal zu Rate gefragt wird und dann vielleicht noch einen Arzneimitteltipp hat. Genau wie die Hörerin gesagt hat, man muss regelmäßig diesen Medikationsplan, so heißt dieser schöne Fachausdruck, durchgehen und muss auch ganz richtig formuliert überlegen, wird das eine oder andere Medikament denn eigentlich auch überflüssig durch neu hinzugekommene? Und man muss auch nicht wirklich jede medizinische Entität tatsächlich mit einer Medikation beantworten. Das heißt also, dieses Prinzip, manchmal kann weniger auch mehr sein, trifft ganz klar auch für die Medikamentenvielfalt zu. Insbesondere, weil natürlich Medikamente auch Wechselwirkungen entfalten können. Das heißt, sie können sich gegenseitig beeinflussen, sie können sich gegenseitig in ihrer Wirkung schwächen. Teilweise können sie sich aber auch in der Wirkung verstärken. Also der Begriff Multimedikation trifft zu, wenn man mal sagen wir ab 5 oder 7 Medikamente an einem Tag zu sich nehmen soll. Dann ist es mal ein Blick wert und das gehört tatsächlich dann in die Hand von einer Kollegin, von einem ärztlichen Kollegen.
Ich würde das fast so wie eine Pilotfunktion.
Ja, sagen.
Ich wollte doch an einer Stelle nochmal einhaken. Also, weil es gibt ja zum Beispiel Krankheitsbilder, Bluthochdruck, haben Sie vorhin auch schon mal genannt. Da setzt man ja gerade auf die Wirkung von verschiedenen Präparaten, die man miteinander kombiniert, auch gerade damit es wenig Nebenwirkungen gibt. Wie zähle ich die denn dann? Sage ich dann, das sind 3 Pillen oder sage ich, das ist im Prinzip ein Medikament?
Ja, das ist eine gute Sache, die ich immer wieder in ärztlichen Fortbildungen auch mit den Kolleginnen und Kollegen diskutiere. Da bin ich dann wiederum ein bisschen entspannt, wenn man sagt, man behandelt den hohen Blutdruck mit 3 niedrig dosierten Antihypertensiva, also Blutdruckmedikamenten, die sich in ihrer Wirkung ergänzen oder sogar steigern, um sozusagen die Nebenwirkungen des Einzelnen in Grenze zu halten. Da bin ich dann großzügig und sage, da nehmen wir mal diese N=3 als eine Medikation für den hohen Blutdruck. Und dann sind wir natürlich schon ein bisschen entspannter, was die Multimedikation angeht.
Professor Bernd Mühlbauer vom Klinikum Bremen-Mitte, unser Experte zum Thema Arzneimittel, Patientensicherheit, Medikamente richtig einnehmen. Herr Mühlbauer, es sind eine Menge Fragen gekommen. Ein Hörer aus Celle hat uns gesagt, wenn es um den Beipackzettel geht, die sind oft viel zu kompliziert geschrieben. Was machen eigentlich Leute, die in Deutschland leben, aber wenig bis kein Deutsch sprechen? Gibt es eigentlich Beipackzettel auch in anderen Sprachen online zum Beispiel?
Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema und da kann ich dem Hörer nur zustimmen und ich kann es noch ein bisschen eigentlich erweitern. Dieses Problem beginnt ja bereits in der Arztpraxis. Das heißt, wenn ich empfehle meinen ärztlichen Kolleginnen und Kollegen doch proaktiv über die Medikamente, Vorteile und Nachteile und Risiken aufzuklären, dann setzt es natürlich eine vernünftige Kommunikation voraus. Und Das betrifft nicht nur den Beipackzettel, wenn jemand tatsächlich der deutschen Sprache nicht so gut mächtig ist und der ärztliche Kollege nicht zufällig diese entsprechende Fremdsprache beherrscht, was bei manchen Provenienzen ja durchaus erstaunlich wäre. Wenn wir an andere Kontinente denken, dann scheitert das jetzt schon bereits daran. Ja, es gibt tatsächlich, um die Frage zu beantworten, es gibt auch, aber das ist nicht flächendeckend, manchmal Beipackzettel in anderen Sprachen. Was die Beipackzettel angeht, da gibt es ja eine große Initiative, auch vom Bundesministerium für Gesundheit, die haben das längst auch erkannt. Die sind deutlich vereinfacht worden in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, ob dem einen oder anderen Hörer das vielleicht auch schon aufgefallen ist. Die sind besser strukturiert und sie sind nicht mehr so ganz winzig klein geschrieben und sie sind auch ein bisschen besser angeordnet, dass man die entsprechenden Bereiche richtig findet. Aber das ist immer noch eine Baustelle. Man kann tatsächlich in der Apotheke fragen, gibt es denn auch einen Beipackzettel zu diesem Medikament in meiner ausländischen Sprache.
Mhm. Am Telefon eine Hörerin aus Brandenburg. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Bitte sehr.
Ja, ich habe keine Frage, sondern es geht einfach um das Thema, was Sie eingangs zur Sprechstunde gesagt hatten. Natürlich liegt es auch am Patienten oder an der Patientin nachzufragen beim Arztgespräch. Und wir haben in unserer Familie den Fall, meine 87-jährige Mutter versucht dieses. Also es ist ganz schwer, in ein eingehendes Gespräch mit der Hausärztin zu kommen. Sie wird immer abgewiegelt mit, ist alles gut, es gibt keine Alternativen. Meine Mutter musste nach einem Schlaganfall jetzt Blutverdünner und wegen Vorhofflimmern Beta-Blocker einnehmen. Alles sind blutdrucksenkende Mittel. Sie hat aber seit schon immer einen sehr niedrigen Blutdruck und hat da natürlich Ängste. Es fällt ihr sehr schwer, ein Gespräch mit der Ärztin zu bekommen. Und was ich auch ganz schlimm finde, sie hat kein Vertrauen zur Ärztin, sucht sich dann aber auch gerne eine andere Praxis. Es ist unmöglich, überhaupt Termine zu bekommen. Es ist unmöglich, telefonisch mit der Praxis in Kontakt zu treten. In den meisten Fällen geht es nur per E-Mail, was für eine 87-jährige Frau vielleicht etwas kompliziert ist.
Ja.
Also es ist ganz schwer, dieses Thema. Also da gibt es sicher keine schnelle Lösung und vielleicht ist es auch ortsabhängig. Das ist unser Problem. Ja. Meine 87-jährige Mutter findet keine Ärztin.
Herr Mühlbauer, ich weiß nicht, ob das die richtige Frage für den klinischen Pharmakologen ist, aber was haben Sie für Tipps, also wenn es gerade darum geht, auch Ängste zu thematisieren oder Sorgen um Nebenwirkungen eben?
Ja, die Hörerin hat natürlich recht, ihr ist zuzustimmen. Da muss man tatsächlich handeln. Ich würde den Tipp geben, wenden Sie sich doch mal tatsächlich an die Kassenärztliche Vereinigung Ihrer Gegend. Ich glaube, Brandenburg hieß es, die KV, die kann man tatsächlich erreichen und die hat auch sogenannte Vermittlungsstellen. Es gibt ja dieses berühmte Servicetelefon, ich glaube 116, 117, aber da hört man tatsächlich bundesweit, dass das auch nicht so richtig zielführend ist und dass man da auch häufig in Warteschleifen landet. Ich würde dieser Familie empfehlen, wenden Sie sich doch mal an die KV und lassen Sie sich da beraten, ob vielleicht doch eine andere Kollegin oder ein anderer Kollege da zur Betreuung der Mutter zur Verfügung steht. Denn das ist natürlich nicht so gut, wenn der Tipp des Pharmakologen, liebe Patientinnen und Patienten, sprecht aktiv mit euren Ärzten darüber, wenn dann tatsächlich so geschildert wird, dass die Kollegin oder der Kollege dafür kein Ohr hat. Ja. Das ist natürlich eine ungute Situation, aber da muss man dann eben auch reagieren. Ein Tipp wäre, wenden Sie sich an die KV.
Ja. Vielen Dank an die Hörerinnen und Grüße nach Brandenburg. Am Telefon Herr Schreiner aus Karlsruhe. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Bitte.
Wenn ich Sie recht verstanden habe, dann haben Sie ja gesagt, wenn man also mehr Tabletten einnimmt, dann soll man keine Zitrusfrüchte nehmen, wegen dieser Komplexbildung. Jetzt, wie ist das mit Milchprodukten? Soll man da lediglich einen Abstand halten zur Einnahme, zeitlichen Abstand, oder soll man sie auch meiden?
Herr Möber.
Ja, wenn ich gleich übernehmen darf, Herr Schreiner, übrigens schönen Gruß in meine südliche Heimat. Ja, sehr schön, danke für diese Nachfrage, falls ich das irgendwie vielleicht ein bisschen missverständlich ausgedrückt habe. Nochmal eine Klarstellung. Die Milch ist diese Geschichte mit dem Calcium und den Komplexbildungen und der möglichen Nichtaufnahme von Arzneimitteln, wenn sie mit Calcium Komplexe gebildet haben. Dementsprechend Milch nicht zusammen mit Medikamenten nehmen. Aber, wie Sie völlig richtig die Frage formulieren, das betrifft die direkte Einnahmesituation. Wenn Sie irgendwie eine Stunde oder zwei Stunden später sich das Glas Milch oder das Joghurt schmecken lassen wollen, überhaupt kein Problem. Bei den Zitrusfrüchten ist es eine andere Situation, insbesondere bei Grapefruit und Bitterorangen. Da hat es nichts mit der direkten gemeinsamen Einnahme zu tun, sondern das ist eine Induktion, jetzt bin ich ein bisschen fachchinesisch, also eine Steigerung der Aktivität, eine Hemmung, jetzt habe ich mich ein bisschen verplappert, eine Hemmung eines Enzymsystems in der Leber, durch das der Abbau von Substanzen verlangsamt wird. Das bedeutet, die Abbauleistung der Leber wird beeinträchtigt, negativ beeinträchtigt und bei gleicher Dosis kommt man eigentlich zu höheren Spiegeln von Arzneimitteln, also Blutkonzentrationen von Arzneimitteln, als man eigentlich wünscht. Und das hat nichts mit der gemeinsamen Einnahme zu tun, sondern das ist ein Phänomen, was dann tatsächlich über Stunden und Tage wirkt. Deshalb bei chronischer Arzneimittel Einnahme, bitteschön, ganz, ganz, ganz vorsichtig und zurückhaltend, grundsätzlich mit Grapefruitsaft, Bitterorangen und diesen ganzen aus dieser Gruppe.
Ja, vielen Dank an Herrn Schreiner und Grüße nach Karlsruhe. Das gilt aber vor allen Dingen für die Zitrusfrüchte, die Sie angesprochen haben. Frau Glück hat eine Frage. Ihr Mann hat seit vielen Jahren Parkinson und nimmt dementsprechend eine Menge Medikamente, schreibt sie. In einer Parkinson-Fachklinik ist empfohlen worden, die Medikamente statt mit Wasser mit Apfelmus einzunehmen, wegen Schluckproblemen. Und sie möchte wissen, hat es irgendwelche Nachteile?
Ja, das Apfelmus, das würde ich jetzt für unschuldig halten. Da bin ich jetzt vielleicht nicht ganz irgendwie der Nahrungsmittelspezialist, aber im Apfelmus sind relativ wenig Säuren drin. Da ist Glucose, also Fructose, also sprich Fruchtzucker drin und eine ganze Menge Wasser. Da würde ich tatsächlich der Fachklinik recht geben und sagen, das halte ich für unproblematisch.
Ja. Am Telefon Ingrid Lille aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich dran bin. Ich habe eine Frage. Sollte man Tabletten, wenn man mehrere einnimmt von verschiedenen Sorten, kann man die auf einmal einnehmen oder sollte man zeitliche Abstände einhalten? Also eine einnehmen, dann nach 10 Minuten oder wie? Gibt es da irgendwelche Bedenken, die zusammen einzunehmen?
Ja, das ist eine wichtige Frage. Grundsätzliche Bedenken gibt es nicht. Die kann man durchaus alle auf einmal einnehmen. Wenn denn tatsächlich dabei ein Präparat ist, bei dem man aufpassen muss, dann wird man das tatsächlich in der Fachinformation, respektive die Patienten im sogenannten Beipackzettel, wird man das finden. Bitte nicht zusammen mit XY einnehmen oder bitte in zeitlichem Abstand zu. Es gibt manche Dinge, die sich tatsächlich bei gleichzeitiger Einnahme gegenseitig beeinflussen, aber das sind wirklich nicht sehr viele. Ich erinnere, das ist sowas Ähnliches wie bei dem Calcium aus den Milchprodukten. Das sind Mittel zur Neutralisierung der Magensäure, also Magnesiumhydroxid und wie sie alle heißen, da gibt es ja irgendwie einen ganzen Blumenstrauß von Medikamenten. Da sind eben diese Metallionen drin und die Metalle machen eben auch sehr gerne diese Komplexe. Aber in der Regel die typischen Medikamente, die man schluckt, die aufgenommen werden sollen, sind eigentlich unproblematisch. Da findet man die Hinweise schon im Beipackzettel.
Danke an Frau Lilly aus Berlin und am Telefon Manfred Schabach. Schönen guten Morgen. Sie beziehen sich auf eine Bemerkung vom Anfang der Sendung, wo es um die Entsorgung der Medikamente geht, Herr Schabach. Ne?
So ist es. Sie haben dort gesagt, Apotheken seien nicht der einzige Ort, an dem Restmedikamente entsorgt werden können. Nun haben wir ja seit Jahren und Jahrzehnten immer wieder gehört, sie gehören weder in den Hausmüll noch ins WC. Also die Frage, wohin denn sonst, ist leider offen geblieben. Vielleicht können Sie da noch einen Hinweis geben.
Herr Mühlbauer.
Sondermüll beim Entsorger kostet natürlich auch zusätzlich Geld, ne?
Nein, braucht man nicht. Also der eine Tipp ist auf jeden Fall richtig. Bitte nicht in das WC. Die Klärwerke können Ihnen ein Lied davon singen, was Sie da so alles finden und dass Sie dann entsprechend nochmal filtern müssen. Heute leben wir ja im Zeitalter des Wasserkreislaufs, dass Wasser irgendwie nicht einfach komplett entsorgt wird, sondern auch versucht, wieder in den Kreislauf einzufügen. Also bitte nicht in die Toilette. Kleinere Mengen können problemlos im Hausmüll entsorgt werden. Das ist keineswegs ein Sondermüll. Ich gehe aber jetzt mal davon aus, dass wir von normalen Medikamenten sprechen und nicht so von toxischen Medikamenten wie Zytostatika oder so. Das wäre tatsächlich ein Sondermüll. Aber grundsätzlich nochmal, warum sollte eigentlich überhaupt wesentliche Mengen an... Sie hören mich noch?
Ja, hören Sie gut.
Ah, ist gut, weil hier gerade mein Bildschirm irgendwie ein anderes Zeichen gab. Warum sollte man überhaupt wesentliche Mengen überhaupt entsorgen müssen? Ich finde, man sollte genau so viel Medikamente haben, wie man auch irgendwie tatsächlich einnimmt, sodass dieser Fall, und da bin ich dem Hörer nochmal ganz dankbar, sollte eigentlich die Ausnahme sein, dass da irgendwelche Mengen zu entsorgen sind. Wenn natürlich irgendwie bei einem Verwandten, der abgelebt ist, was übrig bleibt, ja, da, das wäre ein Fall. Aber mir wäre am liebsten, wenn die Medikamente, die die Ärzte verschreiben und in der Apotheke abgeholt werden, auch tatsächlich so eingenommen werden, wie eigentlich das die Absicht des Arztes war.
Ja, ich bedanke mich bei Manfred Schabacher und hoffe, dass Sie Klarstellungen sozusagen und Ergänzungen ihm weiterhelfen. Eine Hörerin hat uns gemeldet und fragt und sagt, Apotheken vor Ort werben oft damit, dass man sich als Kunde registrieren lassen soll, um wenn es um die Prüfung von möglichen Wechselwirkungen von Medikamenten geht, kann man sich darauf verlassen?
Ja, das ist ein ganz guter Tipp. Wir haben ja sozusagen in dem Programm, in dem Förderprogramm der Arzneimitteltherapiesicherheit, haben wir ja auch diesen berühmten Medikationsplan. Und da gibt es eine Diskussion, wird der beim Arzt geführt, wird der beim Apotheker geführt. Also der Apotheker ist mit die Apotheke, wenn man tatsächlich in einer regelmäßig seine Medikamente abholt, ist tatsächlich eine gute Idee, weil dann sind die Dinge registriert. Man muss dazu sagen, die Warnsysteme, die automatischen Warnsysteme sind meistens sehr empfindlich. Es gibt bis zum heutigen Tag kein praktisch gutes und bewährtes System, das man mit einer elektronischen Kontrolle, also einer Datenbank, das tatsächlich erfahren kann. Es gehört dann tatsächlich einfach eine ganze Menge an pharmakologischem Wissen. Und da wünsche ich mir, dass die Ärztinnen, Ärzte und die Apotheken miteinander arbeiten. Aber grundsätzlich ist so eine Patientenregistrierung eine ganz gute Geschichte und hilft auch dem Apotheker zu sagen, Achtung, da könnte eine Kombination problematisch werden.
Arzneimittel und Patientensicherheit, Medikamente richtig einnehmen, das war unser Schwerpunktthema heute in der Sprechstunde. Unser Experte, Professor Bernd Mühlbauer, Direktor des Institutes für klinische Pharmakologie am Klinikum Bremen-Mitte. Dank allen Hörern, die uns angerufen, die uns gemeldet haben. Herzlichen Dank eben auch an Professor Mühlbauer. Dankeschön, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben für uns.